Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Angela Gutzeit. Die Schriftstellerin Esther Kinski lebt seit 3 Jahren in einem kleinen Dorf im italienischen Friaul. Von dort schrieb sie zwischen März und Mai dieses Jahres Briefe über ihre Eindrücke während der ersten heftigen Phase der Corona-Epidemie. Diese Briefe sind nun in der Literaturzeitschrift Schreibheft nachzulesen. Dazu gleich ein Gespräch mit der Autorin. Zunächst aber gilt es, eine harte Nuss zu knacken. Wir befinden uns im Hegeljahr. Am 27. August vor 250 Jahren wurde Georg Wilhelm Friedrich Hegel in Stuttgart geboren. Er gilt als einer der größten und wirkmächtigsten Denker der Neuzeit, allerdings auch als ein Philosoph, dessen Texte sehr schwer zu verstehen sind und er deshalb auch kaum ein Massenpublikum erreicht. Von manchen Kollegen seiner Zunft wurde er auch schon mal zwischenzeitlich begraben, wie von der französischen Neuen Philosophie, die die Ansicht vertrat, Hegels Systemtheorie sei mitschuldig am Totalitarismus im 20. Jahrhundert. Wie auch immer, fest steht, Hegels Werk war schulbildend, übt nach wie vor Einfluss aus und reizt zur Auseinandersetzung. Zum 250. Geburtstag liegen nun gleich mehrere wichtige Bücher vor. In unserem Buch der Woche am vergangenen Sonntag war bereits Klaus Viehwegs Hegel-Biografie Hegel der Freiheit Thema. Heute stellen wir Ihnen 2 Publikationen vor: Hegel der Weltphilosoph, eine Biografie von Sebastian Ostrich, und Hegels Logiklesen, ein Selbstversuch von Patrick Eiden-Offe. Dazu mehr von Ruthard Stäblein.
Hegel lesen und verstehen heißt lernen, harte Nüsse zu knacken. Sein Hauptwerk, die Wissenschaft der Logik, lesen nicht einmal die Philosophieprofessoren, beklagt der Hegel-Biograf Klaus Viehweg, weil es den Kollegen zu viel Mühe mache. In einem philosophischen Seminar der Tübinger Universität brauchte man in den 1980er Jahren 1 Semester, um 1,5 Seiten aus dieser Logik zu lesen. Dabei kommt Hegel erst nach 100 Seiten auf den Kernsatz seiner Logik zu sprechen.
Das Dritte aber, worin Sein und Nichts ihr Bestehen haben, ist das Werden.
Für dieses Sein und Nichts aber gibt Hegel bis Seite 102 der Jubiläumsausgabe kein einziges konkretes Beispiel. Er verweigert sich regelrecht dem Anschaulichen und fordert so das abstrahierende Denken, also das Denken tout court, heraus. Erst vom Unbestimmten aus findet die Philosophie den Anfang und den Ausgang, wenn sie Wissenschaft werden will. So Hegels Ansatz. Und dann lässt er sich doch noch zu einem Bild für das Sein und das Nichts herab. Man könne sich das Sein vorstellen als Bild des reinen Lichts, das Nichts aber als reine Nacht. Wer aber direkt ins Licht schaut, etwa in die Sonne, der wird geblendet. Und in der totalen Finsternis kann man auch nichts erkennen. Oder wie der Volksmund sagt, in der Nacht sind alle Katzen grau. Bei Hegel heißt das:
Reines Licht und reine Finsternis sind 2 Lehren, welche dasselbe sind.
Das absolute Nichts und das absolute Sein fallen also zusammen. Sie gehen ineinander über und bilden ein drittes. In das Adorno-Latein übersetzt, tertium datur. Es gibt ein drittes. Gegen das Bibelwort gerichtet, das da sagt, dein Wort sei ja, ja oder nein, nein, richtet Adorno mit Hegel sein Augenmerk auf ein drittes, das aus dem Widerspruch entsteht. Das reine Nichts und das reine Sein fallen zusammen und bilden ein drittes, eben das Werden. Wer aber nicht zu Adorno greifen will, der noch schwieriger als Hegel zu lesen ist, der kann jetzt einen leichteren Zugang finden zu Hegels Reich der Schatten, der abstrakten Welt des reinen Denkens, wo alles grau in grau ist und der Flug der Eule der Minerva in der Dämmerung beginnt. Einen Einstieg in dieses Schattenreich bietet die Werkbiografie von David Ostrich, erschienen unter dem Titel Hegel, der Weltphilosoph. Aus dem Bestehen von Sein und Nichts wird ein Werden. Bestehen und Werden eigentlich ein Widerspruch, aber ein Widerspruch, den Hegel fruchtbar macht, wie Ostrich schreibt.
Die Widersprüche, die in Hegels Philosophie vorkommen, entstammen der Natur des Denkens und den Sachen selbst. Es kommt in der Philosophie daher nach Hegel nicht darauf an, Widersprüche jeder Art auszuschließen. Unerlässlich ist vielmehr, unvermeidbaren Widersprüchen mit dem Rüstzeug eines bewegten dialektischen Denkens zu begegnen.
Ostrich versteht es, diese dialektische Logik zu erklären und Hegels Lehre mit seinem Leben kurz zu schließen. So sieht der Stuttgarter Philosophiedozent Ostrich Leben und Werk von Hegel in seiner Herkunft und seiner Sprechweise als Schwabe vermittelt, bei der die Dialektik in seinem Dialekt gründet. »So ist's noch auch wieder«, sagt der Schwabe, der den anderen zuhört und eine andere Perspektive anerkennt. »So ist es nun auch wieder.« Übersetzt in Hegel logistisch heißt das, die Wahrheit einer Sache zeigt sich erst in ihrem Gegenteil. Die Widersprüche werden in einer höheren Einheit aufgehoben, in der dreifachen Bedeutung des Wortes von aufheben. Sie werden beendet, wie man eine Tafel aufhebt, sie werden auf eine höhere Ebene gehoben und sie werden bewahrt. Sie verschwinden also nicht, sondern bleiben auf einer höheren Einheit bestehen. Und sie treiben einen Prozess voran, wie Ostrich schreibt.
Vor uns steht der nicht nur neue, sondern neuartige Gedanke von einem allumfassenden, sich selbst bestimmenden Prozess, aus dem alles entspringt.
Der Prozess beginnt in der Lehre und endet in einem Begriff, der die Wirklichkeit in ihrem Werden erfasst. Er mündet in der Idee, in der Begriff und Realität übereinstimmen. Erst die absolute Idee, das Ganze ist das Wahre, und jedes Teil hat in diesem System seinen zugeordneten Platz. Die Arbeit an diesem Begriff aber betreibt Hegel mit heiligem Ernst, meint sein Stuttgarter Werkbiograf Sebastian Ostrich. Hegel, der Schwabe, der Konstrukteur eines Systems, eines Räderwerks, in der alle Teile ineinander greifen. Dieser schwäbische Hegel will die Widersprüche versöhnen. Da ist der Berliner Literaturwissenschaftler und Philosoph Patrick Aidenhoffe aber anderer Meinung. Einen Berliner Winter lang hat er jeden Tag eine Stunde Hegels Wissenschaft der Logik gelesen, als Einübung beim Verstehen der Gegenwart. Aidenhoffe sieht Hegel eher als Destrukteur. Er nimmt den Systematiker Hegel auseinander, interessiert sich für die Stellen, an denen sich die Brüche im Denken Hegels zeigen. Die absolute Idee, mit der der dritte Teil der Wissenschaft der Logik endet, wird für Aidenhoffe nicht zum Schluss der Logik, sondern zum Aufschluss über ein nicht gelungenes Ende, über ein nicht abschließen können. Am Ende bleibt für ihn ein Rest, eine Differenz, nämlich die Natur als freies, zufälliges Geschehen. Auf dieses Prinzip der Zufälligkeit richtet der Autor Hegel aus. Das ist einseitig, aber immerhin auf dieser Seite der Zufälligkeit liegt auch die Freiheit. Hegel selbst liegt ja diese Freiheit am Herzen, aber er selbst bietet am Ende die Aussicht auf Ruhe und Sicherheit, auf die Gewissheit, dass die härtesten Gegensätze ewig erzeugt und ewig überwunden werden. Patrick Aidenhoffe legt seine Betonung auf den Unruhestifter Hegel. In der Auflösung von Bestimmungen, in der Negation, sieht er den Motor von Hegels Denken. Er betrachtet seine Logik als Komödie, als Spiel mit Begriffen, die sich verselbstständigen. Aidenhoffe versteht Hegel mit Hilfe von Bertolt Brecht und seinem intellektuellen Ziffel aus den Flüchtlingsgesprächen.
Sein Buch »Die große Logik« habe ich einmal gelesen, wie ich Rheumatismus hatte und mich selbst nicht bewegen konnte. Es ist eines der größten humoristischen Werke der Weltliteratur. Es behandelt die Lebensweise der Begriffe, dieser schlüpfrigen, unstabilen, verantwortungslosen Existenzen. Wie sie einander beschimpfen und mit dem Messer bekämpfen und sich dann zum Abendessen setzen, als sei nichts gewesen.
Aidenhoffe liest Hegel mit Brecht gegen den Strich. Er sucht das Spielerische und Humoristische bei Hegel, insbesondere sein Spiel mit Wörtern und ihren Schattierungen im Schattenreich der Philosophie. Er findet das Unabgeschlossene, den ewigen Streit, und er verwandelt so den Systematiker Hegel in einen Antisystemdenker. Die Einseitigkeit dieser Interpretation schließt Hegel auf. Aidenhoffes Buch bietet eine erneute Eröffnung von Hegels Logik, und er macht so Hegel anschlussfähig für Denker der Postmoderne, unterscheidet sich aber vom Spielerischen der Postmodernen dadurch, dass er nicht beim bloßen Spiel bleiben will. Patrick Aidenhoffe kommt zu dem Schluss, dass man mit der komplexen Dialektik und vor allem der komplexen Sprache Hegels auch die heutige komplexe Welt begreifen und verändern kann. Vielleicht eignet sich ja die Berliner Luft, die im Winter kalt aus Osten weht, besser für Hegels Denken, seine Eiswüste der Abstraktion, als der Smog im Stuttgarter Talkessel. Jedenfalls schafft es Aidenhoffe, aktuelle Debatten an Hegel anzuschließen. Er sprengt dessen System und bewahrt dessen Denken. Er verbrütert in seinem Trost der offenen Zukunft den reifen Hegel mit dessen gleichaltrigen Jugendfreund Hölderlin, der in seiner Elegie Der Gang aufs Land dichtete:
Komm ins offene, Freund.
Man sollte also beide Bücher lesen, mit Ostrich das System von Hegel einfacher verstehen und den Schwaben Hegel seinen heiligen Ernst kennenlernen und dieses Bild wieder vergessen mit dem Berliner Hegel von Aidenhoffe, dem Begriffespieler, Neinsager, dem offenen, kritischen Geist und so mit Hegel über Hegel hinaus in der Gegenwart ankommen.
Rutert Stäblein, es ging um diese beiden Publikationen. Sebastian Ostrich, Hegel, der Weltphilosoph, erschienen im Propyläen Verlag bei Ullstein, 315 Seiten, 26 Euro. Und Patrick Aidenhoffe, Hegels Logik lesen, ein Selbstversuch, erschienen bei Matthes und Seitz, 200 Seiten, 22 Euro. Hegels Anspruch, die ganze Welt, das Weltwissen zu erfassen, hatte ja noch etwas Optimistisches, Zukunftsweisendes. Das ist in unseren Zeiten schwierig geworden. Angesichts vieler Probleme scheint sich unsere Zukunft zu verengen. Und eine Pandemie, wie durch das Coronavirus verursacht, schürt zusätzlich Ängste. Die vielfach preisgekrönte Schriftstellerin und Übersetzerin Esther Kinski lebt seit 3 Jahren in einem 6000-Seelendorf im italienischen Friaul. Von hier aus schrieb sie mitten in der schlimmen Zeit der Corona-Krise und in völliger Abgeschiedenheit Briefe an Norbert Wehr, Herausgeber der Literaturzeitschrift Schreibheft, um ihre Eindrücke zu schildern. Was hinter den Kulissen passiert, so heißt es in ihren ersten Briefen, das ist mir inzwischen bedenklicher als die Krankheit. Ich habe Esther Kinski telefonisch erreicht und sie zuerst gefragt, was sie denn hinter den Kulissen vermutete.
Mich hat sehr beschäftigt, weil ich ja sehr außerhalb stand, was sich abspielte. Also ich möchte ganz klarstellen, ich bin absolut kein Leugner. Ich habe Freunde, Bekannte, die auch sehr von der Krankheit angegriffen worden sind. Die Sache, der meine Aufmerksamkeit gegolten hat, ist eigentlich das, was mit solchen Gesellschaften passiert, wenn auf einmal Angst da ist. Diese Angst ist merkwürdigerweise ja viel stärker vor dem Virus als beispielsweise vor den Bedrohungen durch die Klimakatastrophe, die uns bevorsteht. Ja, da war plötzlich durch dieses Ungreifbare des Virus etwas da, was fundamentale Veränderungen bewirkt hat. Und ich habe mich wirklich gefragt, können Regierungen, können Politiker verantworten, dass diese fundamentalen Veränderungen sich in Gesellschaften breit machen, dass Kinder nicht mehr zur Schule gehen, dass Familien eingesperrt sind in Wohnungen, im Namen von was? Ja, das hat mich wirklich sehr beschäftigt und in die Benutzung der Angst, die hat mich wirklich sehr beschäftigt.
In den Briefen geben Sie genaue Beobachtungen wieder, die Stille im Ort, Tiere, die ihre Scheu verlieren und sich dem Dorf nähern. Und dann auch die Zurückgezogenheit der Bewohner. Plötzlich fehlen Menschen wie zwei Russinnen oder die schwarzen Männer, die immer ihre kleinen Dienste angeboten haben. Es ist wohl diese verfremdete Welt gewesen, die ihren Briefen den Titel gegeben haben.
Ja, es war eine verfremdete Welt. Wobei ich sagen muss, dass, sagen wir mal, mit dem sich nähern von den Tieren und so, das ist ja alles irgendwie noch ganz, ganz schön und hat fast ein bisschen was Märchenhaftes. Aber die Ausgrenzung von Menschen, die nicht in dieses Sicherheitssystem sich fügen konnten, wie beispielsweise den vielen Flüchtlingen, ja, also die hat man wahrscheinlich einfach ihrem Schicksal eingepfercht, in einem Flüchtlingsheim überlassen. Und das muss einem ja ein bisschen Sorgen und Angst machen, ja. Und diese plötzliche totale Fixierung auf Hygiene, desinfizieren, ja, das verfremdet schon. Also ich habe in dem Dorf einen Menschen, einen Nachbarn, der uns so ein paar Häuser weiter, der macht schon mal kleinere Arbeiten bei mir, der lebt lange in Italien, seit über 20 Jahren. Und der hat zu mir gesagt, er fühlt sich erinnert an die Securitate. Und das, ein Misstrauen wird wirklich geschürt vor jedem, also durch diese Angst, die so was Ungreifbares hat. Und dieser Vergleich hat mir doch auch sehr zu denken gegeben.
Das Interessante an Ihren Briefen ist ja, Esther Kinski, wie Ihr Lebensgefühl, das Sie genau festhalten, sich verändert. Also es schwankt zwischen Frustration und andererseits ist da ein Neubeginnsgefühl. Das ist ein Zitat, die Ahnung eines Umbruchs. Hofften Sie auf einen Prozess der Bewusstseinsbildung, jetzt, dass wir plötzlich alle anders leben?
Ja, ich meine, ich habe schon gehofft, dass sich auch politisch krasser etwas ändert, obwohl natürlich diese ganze Situation ein Traumszenario für autokratische Systeme ist. Aber ich dachte schon, das wird vielleicht bei den Menschen, auch wenn man dann wieder eintreten kann in normalere soziale Verhältnisse, Umgang mit anderen Menschen und so, dass dann schon irgendwie ein Erwachen stattfindet. Ich glaube heute nicht mehr, dass diese Euphorie, dass die berechtigt war. Ja, aber ich hatte schon die Hoffnung, dass es zu einem schnelleren, stärkeren, mächtigeren Umdenken kommt. Das war wie so ein Zeichen, das man hätte wahrnehmen können, dass es so einfach nicht mehr weitergehen kann. Ja, und die Beklommenheit, muss ich auch noch sagen, die hat natürlich sehr viel mit der Willkür der Maßnahmen zu tun. Jedenfalls erschienen sie einem willkürlich. Und jedenfalls war es so in Italien, also wo die Polizei einen anhalten konnte, auch als Fußgänger. Na, man musste dauernd diese Selbstbescheinigungen da mit sich führen, die erklärten, warum man jetzt draußen unterwegs war. Also die Restriktionen waren ja ungleich stärker. Und man erfährt natürlich dann auch über Nachbarn und sowas, was für Missbrauchsfälle es gibt davon. Ja, mhm. Ich meine, das ist nun mal leider so. Die Ordnungskräfte, sogenannten, hatten einfach dann plötzlich und unvorbereitet viel zu viel Macht.
Ich komme nochmal auf das Neubeginnsgefühl zurück. Mhm. Ist es nicht irgendwie verrückt, dass wir von einer Pandemie, einer lebensbedrohlichen Katastrophe, eine Lösung unserer, ich sag mal so, selbstfabrizierten Probleme hier auf Erden erhoffen, wenn man sich das mal so überlegt?
Ja, aber ich meine, alles Rationale hat sich ja erwiesen als, sagen wir mal, untauglich oder jede Art von schrittweisen, erörterndem Verändern. Ja, das ist nun mal so. Ich denke, man ist an einem Punkt angekommen derzeit, was soziale Ungerechtigkeit und Verhältnisse eben auch ökologisch auf der Welt angeht, wo man eigentlich nur noch auf so einen Eingriff hoffen kann, der was verändert.
Jetzt, so schreiben Sie, fast schon im Nachhinein erscheint mir diese Zeit so kostbar. Die Stille, die Möglichkeit, sich auf das Kleine und Nächste zu konzentrieren. Die völlige Bedeutungslosigkeit von Terminen. Diese wunderbare Leere der verpflichtungsfreien Tage. Das unberührte Ufer und Kiesbett, das Tagliamento. Das sieht natürlich so mancher je nach Lebenslage anders. Aber was ist von dieser Sperrzeit, so bezeichnen Sie sie, für Sie übrig geblieben?
Gut, ich bin privilegiert. Wenn man in einer Zwei-Zimmer-Wohnung ist mit zwei Kindern, ist es was anderes, ja. Aber ich glaube, die Menschen, die so ein bisschen Freiheit hatten, auch im Umgang mit ihrer Zeit, die werden es vielleicht doch auch teilen können, so eine Ansicht. Also Stillstellung, dass man das Nächstliegende sehen kann und nicht immer weiter denkt, eingebunden in so einen immer auf die Zukunft orientierten Ablauf mit Kalender und so weiter. Also wenn man sich nicht von der Stelle oder vom Ort bewegen kann, beschäftigt man sich mit dem, was am Ort ist. Und das hat natürlich Aussetzung für sich.
Sie haben es gehört, eine etwas schwankende telefonische Verbindung war das, aber so ist das eben in diesen Zeiten. Die Schriftstellerin Esther Kinski zu ihren Erfahrungen in einem kleinen italienischen Dorf während der Corona-Krise im Frühjahr. Ihre Briefe sind unter dem Titel Die Verfremdung der Welt in der neuen Ausgabe der Literaturzeitschrift Schreibheft erschienen. Das Einzelheft ist für 15 € zu erwerben. Soweit der Büchermarkt am Dienstag. Jetzt geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell. Auch hier ist Corona Thema. Offensichtlich besteht die Gefahr, sich auch ein zweites Mal anstecken zu können. Dafür gibt es nun Belege. Mit den besten Wünschen für Sie verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Angela Gutzeit.